Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Jessica Flint. Sie ist Rechtsanwältin bei der Kanzlei Jun Legal in Würzburg. Und sie hat promoviert über Fake News. Und das ist genau die Expertin, die wir heute zu unserem Thema brauchen. Die Frage, so der rote Faden, der sich heute so ein bisschen durch die Sendung zieht, ist, was kann man machen, wenn über einen mit Bildern von einem Sachen im Internet verbreitet werden, Unwahrheiten und was kann man dagegen tun? Wie kann man sich schützen? Der prominenteste Fall, der gerade immer noch aktuell in den Medien ist, ist der vom Ehepaar, Ex-Ehepaar Ulmen von Colleen Ulmen-Fernandes. Und auch aktuell wird ja gerade darüber gesprochen, ob es Gesetzesveränderungen dazu geben sollte. Ich denke auf jeden Fall. Die Frage ist, wie wirkungsvoll sind sie? Und das weiß alles Jessica. Ich freue mich erstmal sehr. Ganz lieben Dank, dass du Zeit hast und dass wir heute erstmal sprechen können.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Als du, das haben wir gerade kurz im Vorgespräch gesprochen, promoviert hast über zum Thema Fake News, was war da der Stand der Dinge?
Ja, da war, also zwischen den Jahren 2016 bis 2020, da war der Fokus noch ganz stark auf so Zeitungsartikeln gelegen. Also Artikel, die von Personen geschrieben werden, die das nicht professionell machen, keine Ahnung haben, sondern eher, also keine journalistische Ausbildung haben, sondern andere Ziele verfolgen, nämlich Leute in die Irre zu führen, dadurch vielleicht einen persönlichen Gewinn zu erlangen. Und in der Zwischenzeit haben wir uns da so leider weiterentwickelt im Sinne von, jetzt geht's nicht mehr um Text, der gefälscht wird, jedenfalls nicht zentral, sondern eher um Bilder, um Videos, die für Menschen ja so viel glaubwürdiger sind als bloßer Text.
Bleiben wir mal beim aktuellen Fall Colleen Ulmen-Fernandes. Da wird in ihrem Namen werden mit ihren Fotos Accounts erstellt oder Leute kriegen, können sogar pornografische Inhalte mit ihren Bildern sehen. Und sie sieht das, sie wird darauf aufmerksam gemacht. Was kann sie aktuell rechtlich dagegen tun? Was ist im Moment Rechtslage?
Also sie kann zur Polizei gehen. Die Sachen sind aber nur teilweise strafbar. Also was strafbar ist, sind Beleidigungen, falsche Tatsachenbehauptungen, Verleumdungen. Man merkt schon, das passt eigentlich nicht so wirklich auf diesen Fall, weil das bedeutet, dass man interpretieren muss, es wird hier eine falsche Aussage über sie gemacht, in dem behauptet wird, sie hätte tatsächlich dieses Video erstellt. Also man muss sich ziemlich verdrehen, um da zu einer Strafbarkeit zu kommen für solche Deepfakes von Erwachsenen zumindest. Das, was jetzt schon möglich ist und was auch weiterhin möglich sein wird, ist, dass man zivilrechtlich vorgeht, also dass man selbst vor Gericht geht, die andere Person abmahnt oder die Social-Media-Plattform abmahnt, auf der das verbreitet wird und die Inhalte aus dem Netz rauskriegt. Das ist allerdings ein ziemlich hoher persönlicher Aufwand, den man da auf sich nehmen muss. Und die Schwierigkeit, die wir in beiden Fällen haben, ist, dass man irgendwie rausfinden muss, wer diese Inhalte überhaupt erstellt und verbreitet hat. Also wer steckt hinter dem Fake-Profil, wer hat die Deepfakes gemacht und ins Netz gestellt, damit man gegen den persönlich vorgehen kann. Und diese Schwierigkeit hat auch die Polizei. Also selbst wenn ich eine Strafanzeige erstatte, dann muss die Polizei rausfinden, wer hat die Sachen denn online gestellt, verbreitet, um überhaupt was dagegen machen zu können. Das ist auch total schwierig im Moment.
Warum ist das schwer? Also wie ist der Weg? Wie würde ich suchen? Also wie würde ich suchen, nach wer das gemacht hat? Wie ist der Weg? Quasi normalerweise gehen wir jetzt nochmal ganz kurz parallel ins echte Leben rein. Jemand läuft auf der Straße herum, zeigt von mir Fotos und sagt hier, keine Ahnung, verbreitet Unwahrheiten. Dann würde ich sagen, hey, den kenne ich. Ich weiß auch, wo der wohnt. Der hat eine Adresse. Ich gehe zur Polizei. Das ist XY. Der wohnt da und da. Der hat das und das gemacht. Das ist nicht richtig. Da gibt's eine da können wir rechtlich gegen vorgehen. Bitte schickt dem eine Anzeige so. Im Internet ist das anders. Wie ist es da?
Naja, die große Schwierigkeit ist, dass viele Personen unter Alias, unter irgendwelchen Namen, die mit ihren echten Namen nichts zu tun haben, unterwegs sind im Internet. Und dass man deshalb nicht so leicht ermitteln kann, wer sie sind. Das hat ja auch positive Seiten, weil das bedeutet auch, dass man sich eben über schwierige Themen äußern kann, ohne dann gleich identifiziert zu werden. Also ich will es gar nicht so negativ darstellen. Zusätzlich haben wir das Problem, die Menschen sind ja auf den Plattformen angemeldet, normalerweise mit einer E-Mail-Adresse, man kann auch eine IP-Adresse im Hintergrund ermitteln. Diese Informationen hat aber im Moment hauptsächlich die Plattform, also zum Beispiel Facebook. Wenn ich da irgendwas poste, dann hat Facebook meine E-Mail-Adresse, die wissen ungefähr, wer ich bin. Nicht immer, weil auch da kann man seine Identität verschleiern. Aber obwohl sie das eigentlich müssten, geben die die Identität nicht raus. Also selbst wenn die Polizei anfragt, passiert das ganz oft, dass die Plattformen sich darauf zurückziehen, zu sagen, ich muss euch das nicht geben oder ich werde euch das nicht geben. Und man kann das international ganz schwer durchsetzen. Plattformen sitzen in Irland und da kommt man einfach schlecht dran. Also als Privatperson noch viel schlechter, aber selbst als Polizei im Moment wirklich kaum.
Wo verstecken die sich hinter? Also was ist deren Sache, was ist deren Argument? Datenschutz oder was?
Also wirklich Argumente gibt's nicht, außer dass sie sagen, die Gesetze, die uns dazu verpflichten, diese Daten rauszugeben, sind verfassungswidrig, rechtswidrig und wir wollen das nicht. Wir wollen unsere Nutzer schützen davor. Das ist so die Argumentation, die man nach außen bringt. Das funktioniert natürlich in dem Bereich nicht, wo es um Strafbarkeit geht. Also dafür gibt's keine Rechtfertigung, dann die Daten zurückzuhalten. Es ist eben so, dass wir bei so grenzüberschreitenden Sachverhalten, also wenn wir in Irland sind, das schwieriger ist für deutsche Behörden, da irgendwas durchzusetzen. Man muss sich dann an die irischen Behörden wenden, an die ausländischen Behörden und braucht von denen Hilfe. Es dauert alles wesentlich länger, es funktioniert einfach in der Praxis nicht besonders gut.
Und in der Zwischenzeit wird zum Beispiel weiterverbreitet. Also es ist, wenn überhaupt, eine Lösung, gar keine schnelle. Und der Schmerz oder das, was mir angetan wird, das muss ich weiter ertragen. So, was kann man machen? Also kann man Facebook, keine Ahnung, Meta etc. dazu zwingen, dass sie in solchen Fällen, wo es berechtigt ist, die Daten rausgeben?
Es gibt Rechtsschutzmöglichkeiten, es gibt Möglichkeiten, vor Gericht zu gehen und auf Herausgabe dieser Daten zu klagen. Wie gut das in der Praxis funktioniert, habe ich auch da ein bisschen Zweifel, weil die meisten gehen diesen Weg nicht. Die meisten Leute, die betroffen sind von solchen Inhalten, wollen das nicht auf sich nehmen. Man muss Geld investieren, Zeit investieren, vor Gericht zu gehen. Und das erfolgt praktisch nicht. Ich sehe da viel mehr Verantwortung bei den Strafbehörden oder auch anderen Behörden, die zur Überwachung der Durchsetzung der deutschen Gesetze zuständig sind auf den Plattformen. Das müsste man einfach diese Last von den einzelnen betroffenen Nutzern wegnehmen. Das, was es ja auch so besonders schwierig macht, ist, sobald solche Inhalte einmal im Netz sind, verbreiten die sich ja nicht nur innerhalb einer Plattform, sondern über ganz viele Plattformen. Also müsste ich da dagegen vorgehen auf ganz vielen Plattformen.
Oh Gott.
Tatsächlich, das, was besser funktioniert, ist, dass man sich eben nicht gegen den einzelnen Nutzer wendet, sondern mehr gegen die Plattform selbst. Da kann man auch vor deutschen Gerichten dann zum Beispiel eine einstweilige Verfügung erwirken gegen die Plattform. Und dann nehmen sie die Sachen normalerweise raus, wenn man es geschafft hat, ihnen die einstweilige Verfügung zuzustellen. Auch das kann leider eine ganze Weile dauern. Also da gibt's noch einiges an Verbesserungspotenzial. Man würde eigentlich meinen, heutzutage, wo die Welt so vernetzt ist, dass das alles wesentlich schneller gehen würde, als es tatsächlich tut. Aber im Moment dauert alles noch ziemlich lang.
Und jetzt auch da nochmal, das sind ja oft Situationen, die kaum aushaltbar sind. Ne? Wenn, keine Ahnung, oder nehmen wir ein anderes Beispiel, über ein Kind werden von einem minderjährigen Kind Fotos verbreitet, Lügen verbreitet, es wird gemobbt und die Fotos findet man im Netz oder in WhatsApp-Gruppen oder keine Ahnung. Das ist ja auch etwas, was man nicht aushalten kann. Also wenn man sagt, okay, da gibt's jetzt einen rechtlichen Weg, aber das dauert, keine Ahnung, XY Monate, das ist ja damit noch nicht getan. Also für die Opfer ist es ja super schwer auszuhalten, dass das nicht so mal eben so geht, dass man es eben nicht da einen Knopf drücken kann und dass diese Bilder verschwinden. Mhm. Was könnte man da machen, dass das verbessert wird? Oder siehst du da überhaupt eine Möglichkeit, dass das jemals so wirklich, dass der Opferschutz da so gestärkt wird, dass man wirklich sofort sagen kann, stopp?
Ich sehe da zwei Ansatzpunkte und ich bin optimistisch, dass es besser sein kann, als es im Moment ist. Ich sehe zwei Ansatzpunkte. Das eine ist, dass die Plattformen wirklich in die Verantwortung genommen werden. Das bedeutet, wenn sie diese Inhalte, die offensichtlich rechtswidrig sind, nicht sofort löschen, müssen sie von den Behörden dazu gezwungen werden. Da gibt's Mittel und Wege. Also es gibt die Möglichkeit, dass man Bußgelder verhängt gegen die Plattformen, auch solche, die wirklich wehtun. Also ein Teil der weltweiten Einnahmen kann man als Bußgeld verhängen. Auch wiederholte Bußgelder sind möglich. Also dass man wirklich da sich dahinter klemmt und dafür sorgt, dass die Plattformen ihren Pflichten da auch nachkommen, damit die Dinge eben schnell gelöscht werden, genauso wie du sagst. Es gibt ja die Meldesysteme auf den Plattformen und wenn ich da einen Inhalt melde, dann muss der eben schnell entfernt werden. Das muss viel besser funktionieren. Das andere, was ich aber auch sehe, ist, dass wir die Betroffenen von solchen Inhalten nicht allein lassen dürfen. Also da liegt sehr, sehr viel Verantwortung im Moment bei den Einzelnen. Und es gibt Möglichkeiten, dass man sich zum Beispiel an NGOs wendet, sowas wie Hate Aid, die neben einer juristischen Beratung auch die Beratung dazu machen, wie man damit eigentlich klarkommt, was man tun kann. Persönlich, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man dort eben nicht alleine gelassen wird, dass man Ansprechpartner hat. Und ich finde, auch da müsste eigentlich der Staat noch viel mehr tun. Also indem er sich zum Beispiel vor die Opfer stellt, für die ihr Recht durchsetzt, auch im Einzelfall, damit man nicht selbst dann auch noch sich mit den Inhalten ständig beschäftigen muss, sich verteidigen muss gegen die Argumente der Plattformen darüber, warum sie es nicht rausnehmen wollen.
Ja, das kostet ja auch nochmal extra Kraft und die hat man ja dann in so einem Fall gar nicht. Gut, das macht dann der Anwalt, aber trotzdem, es ist ja voraussehbar, dass das bekloppte Hürden sind, wenn es gesetzt den Fall ist, es gab ganz klar nachweisbar, dass hier eine Straftat besteht, dann muss eine Konsequenz folgen. Warum glaubst du denn aber, du hast ja gerade angesprochen, die Nutzer können sich unter anderen Namen einloggen und es ist da so ein bisschen schwer, jemanden herauszufinden, wo man auch eine ladefähige Adresse dann findet etc. Aber könnte das nicht auch etwas sein, dass man das Anmelden im Internet verbindlicher macht, dass man wirklich einfach weiß, hinter dem Profil auch die Möglichkeiten so verändert, steckt ein echter Mensch und der hat eine Adresse und im Notfall kann ich den erreichen? Könnte man das, glaubst du, das ist realistisch, dass das sich verändern könnte?
Also das wird ja gerade auch groß diskutiert, ob man eine Klarnamenpflicht einführt oder eine Identifizierbarkeit online einführt. Und ich finde, man darf dabei nicht vergessen, dass es ganz, ganz wichtige Gründe für so eine Anonymität gibt im Internet, dass wir da eben dadurch auch Räume schaffen, sich auszutauschen, zum Beispiel als Betroffener von Gewalt, was ich im echten Leben oder unter Identifikation mich vielleicht nicht traue. Dass diesen Aspekt des Internets, der ja wirklich ein sehr, sehr positiver Aspekt ist, den würde ich ungern verlieren. Mhm. Was ich aber schon sehe, ist, dass man sich dadurch eben auch leicht verstecken kann, wenn man Straftaten begeht, rechtswidrige Taten begeht. Vielleicht wäre so ein Mittelweg dann die Lösung, dass man sagt, es muss eine Identifizierbarkeit über eine Nummer oder irgendeine staatliche Stelle oder vielleicht auch eine private Stelle möglich sein, aber es darf eben nicht für alle erkennbar sein.
Genau, das darf nicht, es könnte ja sogar so sein, dass es einfach wirklich dann zum Beispiel nur Facebook weiß, aber wenn die Behörden kommen und sagen, ne, Nummer 399 hat das und das gemacht, jetzt brauchen wir die Daten, dass es im Hintergrund identifizierbar ist quasi.
Genau, und da kann man ja dann auch Anforderungen aufstellen, in welchen Situationen darf so ein Datum dann überhaupt herausgefordert werden. Also, dass ich grundsätzlich anonym bewegen kann, aber eben in Ausnahmefällen, wenn Verdacht einer Straftat vorliegt, das offengelegt werden muss.
Glaubst du, dass die Haltung der Plattformen, wie jetzt zum Beispiel Facebook, Insta, TikTok, wie auch immer, dass die eigentlich auch eine positive Motivation haben, warum sie ihre User schützen? Oder findest du, da müsste mehr Verantwortung sein, weil man einfach sieht, was auf diesen Plattformen passieren kann?
Ich sehe ganz, ganz viel Verantwortung, die diese Plattformen aber nicht übernehmen. Also ich finde, unser ganzes Leben hat sich ja verändert über die letzten Jahrzehnte. dahin, dass man seine ganze Meinungsbildung jetzt über Social Media macht. Also auch die Information darüber, was eigentlich so in der Welt passiert, erfolgt ja ganz, ganz viel jetzt über Social Media. Und natürlich ist es dann so, dass man dort die Artikel der Medien sieht, der Journalisten sieht, aber da ist eben eine Plattform dazwischen geschaltet, die darüber entscheidet, welche Links werden mir angezeigt, welche Beiträge darf ich sehen, welche nicht. Mhm. Und das nicht nur nach den Regeln, die sie in ihren AGB offenlegen, sondern vielleicht auch noch nach internen Regeln. Wir hatten ganz lange, glaube ich, die Hoffnung, dass die Plattformen selbst so eine intrinsische Motivation entwickeln, Gutes zu tun. Ich sehe nicht, dass das passiert, ehrlich gesagt. Das Verhalten der Social-Media-Plattformen ist für mich eindeutig nur auf Profit ausgelegt. Und das ist bei einem Unternehmen auch ziemlich normal. Also vielleicht erwarten wir auch zu viel, wenn wir sagen, die müssen noch von sich aus drauf kommen, dass sie da eigentlich mehr Verantwortung übernehmen müssten. Ich finde, spätestens jetzt, wobei ich, Disclaimer, ich habe das in meiner Diss schon geschrieben, also vor einigen Jahren schon, die Plattformen müssen dazu gezwungen werden. Die müssen dazu verpflichtet werden, die Grundrechte ihrer Nutzer zu wahren und zu schützen. Es gibt Gesetze, die das schon im Ansatz tun, aber wir sehen, dass das in der Praxis noch nicht richtig ankommt und dass da auch immer noch so eine Hemmschwelle ist bei dem Gesetzgeber und auch bei den Gerichten, wirklich anzuerkennen, dass die Plattformen hier eine ganz zentrale Rolle einnehmen und deshalb Verantwortung dafür übernehmen müssen.
Woran glaubst du, liegt das? Weil die Richter alt sind und selber nicht im Netz unterwegs sind? Oder warum ist da auch da so eine, keine Ahnung, fehlt da die Motivation oder die Energie, sich da reinzuhängen?
Ich würde den Richtern persönlich gar keinen Vorwurf machen. Ich glaube, es liegt am System, an den Gesetzen, in denen zum Beispiel immer noch drinsteht, aus der E-Commerce-Richtlinie von Anfang der 2000er Jahre, diese Idee, dass Plattformen grundsätzlich nicht haften für die Inhalte ihrer Nutzer, außer sie haben Kenntnis davon, also außer man hat es ihnen explizit mitgeteilt. Und das läuft dann vor Gericht in ganz vielen Verfahren so, dass die Nutzer da die zentrale Rolle spielen. Also der Nutzer, der die Meldung abgibt, der muss erklären, was ist das für ein Inhalt, warum ist dieser Inhalt rechtswidrig, warum verletzt er mich in meinen Rechten? Und gerade als juristischer Laie kann man das ja gar nicht. Also ich kenne ganz viele Leute, die sagen, wenn ich da schon irgendeine Norm, irgendeine Zahlenkombination von Paragraphen sehe, dann bin ich raus, dann mache ich das Meldeverfahren lieber nicht weiter. Die Idee dahinter war mal, wenn wir den Plattformen zu viel Verantwortung auflasten, dann schrecken sie davor zurück, hier in den Markt zu kommen und wir machen ihre Geschäftsmodelle kaputt. In der Zwischenzeit funktionieren die Geschäftsmodelle super gut. Die sind perfektioniert darauf, so viel Geld wie möglich einzunehmen. Also ich glaube, wir müssen uns von dieser Angst mal lösen und erkennen, dass da viel mehr Verantwortung einfach dahin gehört, wo die Plattformen sind.
Ich erinnere mich an einen Fall, der ist aber auch schon bestimmt 10 Jahre her. Da ging es um ein Kind, ich glaube, das war eine Familie in England. Da ist ein Kind gestorben. Ich glaube, es war ein Mädchen, ich weiß es nicht mehr. Ich meine, es war ein Mädchen, die hatte auch damals ein Facebook-Profil. Und die Umstände waren ungeklärt, wie sie gestorben ist. Und dann haben die versucht, in ihre Social-Media-Accounts reinzukommen. Und es gab irgendwie einen Hinweis, dass sie da mit jemandem gechattet hat. Und ich weiß noch, das war auch ein Fall, der durch die Medien ging, weil eben diese Eltern wollten gerne das Facebook-Profil, also die Daten von dem Mädchen haben, aber Facebook hat gesagt, nee, machen wir nicht. Und es war super, super wichtig und auch dringlich in diesem Fall zu gucken, was ist passiert mit unserem Kind. Und da ist ja, also wenn wir jetzt auch von, also irgendwann müssen doch da ja auch Menschen mit einem Herz sitzen und sagen, in diesem Fall, da müssen wir den Eltern das geben. Das ist vielleicht die letzte Antwort, die sie zum Tod ihres Kindes haben. Warum spielt das keine Rolle? Wir haben jetzt zwar gerade schon drüber gesprochen, natürlich sind das Unternehmen und die wollen auch Profit machen, aber es ist was anderes. Es ist ja schon eine besondere Dienstleistung, etwas Besonderes auf einer Plattform, wie man sie nutzen kann und was man da verbreiten kann. Da muss doch eigentlich irgendwann auch der gesunde Menschenverstand sprechen, oder nicht?
Ja, daran sieht man halt, dass unterschiedliche Personen unterschiedliche Werteeinstellungen haben können. Ich glaube gar nicht, dass das mit irgendeiner bösen Absicht erfolgt ist damals, sondern da war halt die Einstellung, wir müssen die Daten dieses Kindes schützen. Wir dürfen hier auch postmortal die Rechte nicht verletzen. Und wir würden uns aber anders entscheiden. Also hier ist es in der Zwischenzeit auch so, dass man da ein Recht drauf hat, Zugriff zu bekommen. Das heißt, das, was ich so wichtig finde, ist, dass wir eben unsere Werteentscheidungen und die Entscheidungen, was soll rechtmäßig sein, was soll rechtswidrig sein, also erlaubt oder nicht erlaubt, das sollen wir treffen. Also wir als Gesellschaft, unsere Politik, auf die wir auch Einfluss nehmen können. Aber faktisch treffen das halt die Plattformen mit ihren AGB oder dann mit solchen Einzelfallentscheidungen, die nicht dazu passen. Und wir haben das sehr, sehr lange akzeptiert und es wird Zeit, es nicht mehr zu tun.
Jetzt sind wir, im Moment reden wir über ganz grob die Möglichkeiten, die wir hier in Deutschland haben. Es ist ja, Plattformen sind international nutzbar. Es gibt in jedem Land, muss man das dann quasi durchkauen? Also glaubst du, das ist, wie wird sich das entwickeln? Wird jedes Land seine eigenen Gesetze und Möglichkeiten der strafrechtlichen Verfolgung da durchkämpfen müssen? Oder kann es überhaupt irgendetwas Universelles geben?
Also es gibt auf EU-Ebene Regelungen, die in den einzelnen Ländern entweder umgesetzt werden müssen oder unmittelbar gelten. Zum Beispiel der Digital Services Act, der so die Grundpflichten der Plattformen festlegt. Das ist eine EU-Regelung, das heißt, die gilt jedenfalls in der ganzen EU. Und es ist auch gesetzlich oder gerichtlich anerkannt, dass man zum Beispiel das Entfernen eines Inhalts auch weltweit anordnen darf als deutsches Gericht. Das wird in der Praxis normalerweise nicht gemacht, sondern es erfolgen dann so nur Geoblocking-Maßnahmen, also dass man nur mit einer deutschen IP-Adresse nicht mehr drauf zugreifen kann. Reicht ja aber teilweise auch, also das verringert zumindest mal die Rechtsverletzungen ganz stark. Man muss aber trotzdem aufpassen, dass man jetzt nicht in so einen Gleichschaltungsdrang kommt. Also wir wollen ja auch nicht die Gesetze anderer Länder aufgedrängt kriegen, sondern eben, dass die deutschen Gesetze hier durchgesetzt werden und auf den Plattformen auch gelten, ohne dass wir uns an die Gesetze anderer Länder halten müssen. Also da wird es immer ein bisschen Trennung geben müssen, aber die Sachen, die ja wichtig sind, die muss man dann eben auf eine höhere Ebene bringen. Dass wir jemals eine weltweite Regelung kriegen, bezweifle ich ehrlich gesagt. Wir sehen vor allem über die letzten Jahre, dass auch die Durchsetzung auf den Plattformen ganz, ganz stark davon abhängt, wie gewillt die USA sind, da mitzumachen. Und dass sich auch die Plattformen ja jetzt unter Präsident Trump besonders mutig fühlen und besonders stark dagegen rebellieren, überhaupt EU-Regelungen unterworfen zu werden.
Was gibt es gerade für Bestrebungen oder Diskussionen, die Gesetzeslage oder die aktuelle Gesetzeslage zu verschärfen, zu verbessern für Opfer jetzt? Wie ist der Stand der Dinge aktuell?
Also es gibt ganz konkrete Planungen zu so einem digitalen Gewaltschutzgesetz, wo auch Regelungen drin sein sollen, die Deepfakes unter Strafe stellen. Das wird ein ganz wichtiger Schritt sein. Die momentane Überlegung ist, dass man so eine Trennung macht zwischen sexualisierten Deepfakes und sonstigen Deepfakes und bei den sexualisierten Deepfakes deutlich strenger ist. Da soll auch schon die Herstellung unter Strafe gestellt werden. Bei sonstigen Deepfakes, also wenn man sich vorstellt, zum Beispiel ein Politiker wird in einem Video dargestellt oder Person des öffentlichen Lebens, es ist aber nichts Sexuelles, dann sind die Anforderungen, die da gestellt werden sollen, ein bisschen höher, nämlich dass man das für echt hält, dass es geeignet ist, einen erheblichen Schaden anzurichten an dem Ruf der geschädigten Person oder der abgebildeten Person. Das sind so Überlegungen, welche Gesetze man gerade gegen Deepfakes einführen könnte. Und die Konsequenz daraus, wenn man so klare Regelungen hat, ist, dass auch die Durchsetzung den Plattformen gegenüber deutlich besser funktionieren sollte, weil eben klar ist, ich melde einen Deepfake, dann muss ich nur erklären, das ist ein Deepfake von mir, ich wollte das nicht, dass der erstellt wird, ich will nicht, dass der verbreitet wird. Und dann ist für die Plattform sofort klar, das ist rechtswidrig und muss rausgenommen werden.
Das wäre gut. Wird das denn, also ist es gerade in der Diskussion, gibt es schon konkrete Formulierungen für das Gesetz und wenn ja, wann würde es umgesetzt werden können?
Also der Vorschlag ist noch nicht offiziell eingebracht in den Bundestag, aber ist schon geschrieben und gibt's auch schon in der Presse. Ich habe ihn auch gesehen und das bedeutet, der wird jetzt gerade noch ein bisschen diskutiert, wahrscheinlich auch noch intern diskutiert, ob man noch was umformulieren muss. Und dann durchläuft er so verschiedene Stufen im Parlament, bis er letztendlich erlassen wird. Wie lang genau das dauert, ist schwer zu sagen. Also tendenziell nach meiner Erfahrung reden wir von Monaten. Allerdings hat die Justizministerin, die den Vorschlag ausgearbeitet hat, angekündigt, dass es schnell gehen soll. Was das genau bedeutet, bin ich mal gespannt.
Wie wäre aus deiner Sicht, auch gerade aus deiner Erfahrung mit Mandanten, mit Menschen, denen solche Sachen passieren, was wäre der ideale Weg? Also wie wäre die ideale Rechtslage?
Also in meiner Wunschvorstellung ist es so, dass wenn ich dass erstmal weniger rechtswidrige Inhalte überhaupt online erscheinen, also dass ich schon früher ansetze, wenn ich als Plattform sehe, dieser Inhalt, da ist zum Beispiel ein personenbezogenes Datum drin, dann frage ich mal nach, gehört das einer anderen Person, darfst du das überhaupt benutzen? Hat auch der Europäische Gerichtshof jetzt gesagt, dass das Plattformen eigentlich machen müssten, damit wir schon mal eine größere Hemmschwelle haben, dass solche Dinge überhaupt online landen. Und wenn etwas online gefunden wird, was rechtswidrig ist, dass es eben, ich melde das und dann verschwindet es und ich muss mich nicht weiter drum kümmern. Ich leite es vielleicht noch weiter an die Polizei, aber auch da, eigentlich wäre das Aufgabe der Plattformen. Also auch das steht im DSA schon drin. Bei Straftaten muss das weitergegeben werden, bei bestimmten Straftaten jedenfalls einer gewissen Schwere. Das heißt, ich will, dass das Aufräumen auf diesen Plattformen begrenzter wird. Und wenn man aufräumen muss, dass es wirklich effektiv funktioniert, ohne dass man durch drei Instanzen gehen muss, also ohne dass man überhaupt einen Anwalt einschalten muss. Das wäre so meine Wunschvorstellung für den ganz normalen Fall.
So einfach so einen Beschwerdebutton, ne? Hier Deepfake, Achtung, entfernen quasi, ne? Mhm. Was ist DSA? Das hast du gerade benutzt, das Wort, diese Abkürzung. Wofür steht die?
Das ist der Digital Services Act, also die Regelung, die die Plattformen dazu verpflichtet, Meldesysteme einzurichten und zu überwachen, ob es irgendwelche Risiken auf ihrer Plattform gibt und die zu versuchen auszuräumen. Also es sind schöne Regelungen drin.
Schon schön, wenn man die umsetzen, wenn man die einhalten würde, ja, ne?
Genau.
Jetzt, das ist ja dann auch nochmal so eine Sache. Also theoretisch hätten wir, so wenn ich dich richtig verstehe, Möglichkeiten schon auch noch stärker dagegen vorzugehen und die Plattform eigentlich auch, wenn es denn umsetzbar ist und durchsetzbar ist. Aber trotzdem würde ich gerne noch einmal zu der Haltung der Plattform zurückkommen. Wenn die grundsätzlich denken, wir sind hier ein Spielplatz, der soll auch frei bleiben, wir wollen das eigentlich gar nicht. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die letzte Information, die ich habe über dieses eine Programm von Elon Musk, das Kinderpornos quasi herstellt, ist wohl ziemlich einfach und er damit konfrontiert wurde, dass das Programm es kann und er einfach nur so ein bisschen die Schulter gezuckt hat quasi, ja gut. Also eigentlich müsste man doch auch wieder in einer einem menschlichen, respektvollen Umgang miteinander, mit gesundem Menschenverstand sagen, meine Güte, das ist doch Wahnsinn, da müssen wir das Programm sofort verändern, aber es wird ja gemacht, also das ist doch so etwas, was ich also nicht wirklich verstehen kann, dass das einfach möglich ist. Also mir fehlen da so jetzt menschlich die Worte.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und vor allem, wenn sich dann rausstellt, dass solche Entscheidungen teilweise ja aktiv, bewusst getroffen werden. Wir nehmen Grenzen raus, die die KI vorher drin hatte, obwohl wir sehen, dass das dazu führen wird, dass es missbraucht wird, dass solche Inhalte erstellt werden. Jetzt gerade gibt es auch so eine Welle von wirklich ganz schlimmen Beleidigungen, die durch die KI erstellt werden. Und das wird einfach nicht unterbunden, weil es halt zu Klicks führt. Also da sieht man, ich meine, natürlich haben wir auch nicht entschieden, wer die Kontrolle über diese Plattformen hat. Darauf haben wir keinen Einfluss. Und das ist genau der Grund, warum man denen nicht so viel Macht geben sollte oder ihnen die Macht begrenzen sollte.
Unbedingt. Und da, auch da wieder, da geht es um Werte, ne, um Moralisches, um Respektvoll etc. Also gar nicht so eigentlich um Rechtliches, aber das muss dann bindend sein. Also so, wie wir auch normalerweise uns wünschen, dass wir miteinander umgehen. Ganz grundsätzlich das Thema künstliche Intelligenz. Macht dir das Angst aus rechtlicher Sicht oder wie siehst du das?
Also ich bin optimistisch, was künstliche Intelligenz angeht. Ich sehe, dass das ganz viel Potenzial hat und dass wir aber auch in der EU gerade eine Bewegung haben, die da frühzeitig Grenzen setzen will. Also es gibt eine KI-Verordnung, die schon teilweise in Kraft getreten, soll jetzt auch nochmal angepasst werden, sodass das Erstellen von Deepfakes gar nicht mehr möglich sein darf. Also als verbotene Praxis dort eingeführt wird für KI-Anbieter. Und da sehe ich, dass trotz der Warnungen, die wir aus der Wirtschaft hören, dass man sich hier der Innovation verschließt und dass der Standort in der EU dann nicht mehr zugänglich sein wird für KI-Anbieter, sehe ich, dass man jetzt endlich den Wert höher stellt, dass wir unsere eigenen Grenzen, unsere eigenen Vorstellungen da durchsetzen wollen. Das, was wir bei Social Media verpennt haben, da haben wir gesagt, macht ihr mal und das wird schon gut und es hat ja jeder so einen Moralkompass, ihr werdet euch schon vernünftig benehmen, was sie nicht tun. Diesen Fehler macht man jetzt bei KI nicht nochmal. Deshalb glaube ich, dass das ganz gut wird und dass wir da auch ja das Potenzial ausschöpfen können.
Das wäre gut. Ich glaube aber trotzdem, auch wenn es rechtlich so schwierig zu greifen ist, dass diese tatsächlich so ein moralischer Kompass, eine Anstandsregeln, Sittenregeln quasi so, dass das einfach wirklich zentral wichtig ist. Unsere Welt ist gerade an vielen Stellen so aus den Angeln, wo man denkt, mein Gott, wie kommt man, es scheint gerade zu sein, der am lautesten tölpelt und sich am, ich sag jetzt bewusst, beschissensten verhält, der kommt weiter und die Menschen, die nach den menschlichen Regeln spielen, die haben es gerade schwer. Also es wirkt tatsächlich auch so, als wäre das so richtig, aber es ist es ja nicht und das darf man deswegen auch nicht vergessen und deswegen ist das so wichtig, finde ich, dass da auch solche Regeln niedergeschrieben werden und die einfach absolut verbindlich sind, weil Was kann es Gutes für uns Menschen sein, wenn es so ein, wenn es Plattformen gibt, auf denen man wirklich viel Zeit verbringt und da Sodom und Gomorra herrscht? Also das wollen wir doch auch nicht. Das ist nicht gut, nicht für die Seele und auch irgendwann auch nicht mehr für die Klickzahlen, wenn das alles, Menschen sind, die in Depressionen abstürzen, dann klicken die irgendwann auch nicht mehr und kaufen auch nichts mehr. Also eigentlich müsste man doch, egal als Betreiber von wovon auch immer, eigentlich sollte die Message sein, beziehungsweise die Intention sein, ich mache was Gutes. Hier werdet ihr euch gut fühlen, hier könnt ihr gerne sein, weil es geht euch gut, ihr werdet gute Informationen kriegen. Ich finde diese Erklärung immer mit Profit und Klickzahlen, ja, verstehe ich, aber heißt das denn auch dann automatisch, dass das Mist sein muss, Lügen sein müssen, Unwahrheiten sein müssen? Das ist doch eine völlig falsche Richtung. Also das ist heftig. Ich hoffe, dass das sich ändert und dass wir tatsächlich auch jetzt, dass auch da müssen die Gesetze und die Verordnungen schnell umgesetzt werden, weil auch da wiederum die künstliche Intelligenz sich so schnell entwickelt. Und wenn wir dieses schnelle Pferd von den Zügeln lassen, dann ist es vielleicht doch dann irgendwie abgehauen halt. Ne? Also das ist wichtig, dass wir da menschlich einfach uns alle da nochmal fokussieren. Und du hast es gesagt, dass die Plattform, Social-Media-Plattform gerade sich unter Trump sehr, sehr wohlfühlen und auch sicher fühlen. Es wird schon nichts passieren. Wir machen mal. Wir haben jetzt hier irgendwie so einen starken Halt im Rücken. Aber das ist ja auch irgendwann vorbei. Und ich wünsche mir da definitiv mehr Respekt auf allen Ebenen. Und ich hoffe, dass das gesetzlich auch verstärkt wird und umgesetzt wird. Wenn du jetzt gerade gesagt hast, das Gesetz hier zumindest in Deutschland, diese Gesetzesänderung, digitales Gewaltschutzgesetz, das ist schnell auf dem Weg. Wäre ja schön, wenn es dieses Jahr noch kommen würde.
Ja, absolut. Also das erwarte ich auf jeden Fall. Vor allem, weil das Thema ist nicht neu. Also das wird schon länger diskutiert. Es ist auch schon länger klar, dass ein digitales Gewaltschutzgesetz kommen muss. Und ich war letztes Jahr schon im Justizministerium und habe mit der Justizministerin selbst über Deepfakes gesprochen und darüber, dass wir eine Regelung brauchen. Also das ist bekannt und es hat jetzt schon lang genug gedauert, bis es so weit gekommen ist. Leider haben wir einen öffentlichen Fall gebraucht, um das wirklich ins Rollen zu bringen und ein bisschen Druck dahinter zu bringen. Aber ich finde es gut, dass jetzt auch so viele Menschen klar machen, uns ist dieses Thema wichtig und wir wollen, dass da was passiert.
Unbedingt. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es so, wenn man damit noch nichts zu tun hatte, umso besser, gut. Aber wenn es einmal einen trifft, das ist ja so, was, wo wir schon auch am Anfang des Podcasts gesprochen haben, wie schlimm das ist, das auszuhalten, ne? Und diese Bilder von sich zu sehen oder diese Unwahrheiten, die verbreitet werden, da muss ein Riegel vorgeschoben werden und der darf nicht kompliziert sein, sondern der muss einfacher werden. Hoffentlich passiert es schnell und in diesem Jahr noch. Ich sag erstmal ganz lieben Dank, Jessica, für die ganzen guten Infos und deinen Input in diese Sache. Das ist ein verdammt wichtiges, eine verdammt wichtige Aufgabe, die ihr Juristen und die auch die, die Regierungen da vor sich haben. Aber es ist ganz, ganz essentiell wichtig und muss passieren. Ich hoffe, dass wir da schnell eine Verbesserung finden. Und ich hoffe, dass du auch daran teilnehmen kannst und auch etwas bewirken kannst.
Ja, vielen Dank. Das hoffe ich auch.
Euch lieben Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Thema gefallen hat, freuen wir uns sehr über liebe Kommentare, nette Kommentare oder Sterne. Oder empfehlt uns weiter, empfehlt die Folge weiter. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch sehr. Bitte immer gerne her damit. Jetzt erstmal danke fürs Zuhören, einen schönen Tag und bitte niemals vergessen, ihr lieben Eltern, ihr seid die wahren Superhelden, auch wenn die digitale Welt gerade im Kontext mit Familie und Kindern schwer zu durchschauen ist, aber ihr schafft das schon. Danke, bis demnächst. Tschüss.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.